Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit Kollegen und Freunden. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fapsitz, ich bin Redakteurin für Medizin. Übergewicht wird immer häufiger, auch bei Kindern und Jugendlichen. Im schlimmsten Fall kämpfen bereits die Jüngsten mit den gesundheitlichen Folgen von Übergewicht. Wann wird Übergewicht zum Problem und was lässt sich dagegen tun? Darüber spreche ich heute mit Dr. Helmut Hovanietz, dem ärztlichen Leiter des Kindermedizinischen Zentrums Augarten in Wien. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hovanietz. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne. Grüß Gott und hallo an alle Audio-Teilnehmer.
Herr Doktor, Sie bieten im Kindermedizinischen Zentrum Augarten auch Ernährungsberatung an. Was sind denn die häufigsten Probleme, die Sie in Ihrer Praxis sehen?
Ja, wir bieten Ernährungsberatung an, weil es eigentlich, glaube ich, aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß wäre, wenn Kinderärzte allein dieses große und umfangreiche Gebiet der Ernährung alleine abdecken. Die Probleme, die wir haben, sind natürlich die Übergewichtigkeit, sind aber natürlich auch andere Modeerscheinungen wie vegane Ernährung, vegetarische Ernährung und vieles andere mehr.
Und wenn wir jetzt einmal beim Übergewicht bleiben, wie viel ist denn zu viel? Und ab wann sprechen wir bei Kindern und Jugendlichen von Übergewicht?
Wie viel ist zu viel? Ich weiß nicht, ob die Hörerschaft Bescheid weiß, wie wir Übergewicht und Adipositas voneinander unterscheiden. Da hat sich dieser Body-Mass-Index recht gut bewährt als eine Einheit. Und man spricht halt von Übergewicht bei einem Body-Mass-Index von über 25 und dementsprechend über 30 dann von Adipositas. Und das Problem, das wir in der Kinderheilkunde sehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist, dass die wirklich adipösen, also vor allen Dingen die krankhaft übergewichtigen Kinder, immer jünger werden.
Wie jung?
Also wir haben schon 4- bis 6-Jährige, die teilweise an der obersten Grenze dieser sogenannten Perzentilkurven aufscheinen und hochgradig übergewichtig und dann adipös sind, was früher eher den 12- bis 16-Jährigen überlassen war. Also die Entwicklung geht eher in eine Altersgruppe hinein, die noch im Vorschulalter ist. Und das ist besonders besorgniserregend. Man kann generell sagen, dass am Übergewicht der Kinder unter 12 Jahren vorwiegend die Eltern und die Familien zuständig sind und verantwortlich zeichnen und über das 12. Lebensjahr schon eine gewisse Eigenverantwortung nachzuweisen ist.
Und was ist denn dann so aus Elternsicht doch, was ist denn für Sie eine falsche Ernährung? Und in der Vorbereitung für dieses Gespräch haben Sie mir erzählt, dass ganz viele Jugendliche, 68%, gar keine Ahnung von Ernährung haben. Warum ist das so?
Ja, warum das so ist, kann ich nur sagen, wahrscheinlich, weil die Aufklärung und die Information zu wenig bis gar nicht vorhanden ist. Also es wäre halt schon eine Aufgabe der Bildungseinrichtungen, den Kindern und vor allen Dingen eben Jugendlichen entsprechende Informationen zukommen zu lassen. Man kann das beispielsweise als ein Schulfach einführen. Ernährungswissenschaft möchte ich nicht dazu sagen, aber Ernährungstipps oder, also es geht nicht nur politische Bildung, es geht auch um Bildung in Richtung Gesundheitsbildungsprozess. Also es wäre, glaube ich, wichtig, dass man im 21. Jahrhundert auf die Vorsorge von Erkrankung mehr Wert legt. Und da wäre schon eine mögliche und sinnvolle Einrichtung, das bereits in der Volksschule oder noch früher anzubieten an die entsprechenden Jugendlichen und Kinder und Jugendlichen Heranwachsenden, nicht? Ich glaube, es ist wirklich erschreckend, dass man eben glaubt, abgesehen von gesellschaftspolitischen Ursachen, dass es ja fast keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr gibt, dass man glaubt, es ist eigentlich egal, was man wann, wie schnell, wo isst und damit mehr oder weniger das Glauben noch mehr fett macht. Also diese Fast Food und kalorienreichen Snacks, wie sie eben heißen, auch in Getränkeform, die schnell eingenommen ein Übermaß an Kalorien bieten, im Gleichklang mit der fehlenden Bewegung. Das wird ja immer wichtiger leider, weil die Immobilität steht ja auch im Vordergrund, wenn Sie sich anschauen, wie kommen Kinder in den Kindergarten, wie kommen Kinder in die Schule, wie kommen Kinder dann später in die Mittelschule. Sie werden entweder von der Mutter bis vor die Tür gebracht oder sie werden mit dem Fahrrad in Lastenrädern von Eltern direkt in den Kindergarten gebracht. Kein Kind mehr zu Fuß, keiner geht mehr den Schulweg alleine. Das sind alles Dinge, wo man natürlich die Möglichkeit, Kalorien zu verbrauchen, leider nicht anhält.
Okay, und wenn wir jetzt auf die Lebensmittel selber schauen, die Kinder essen gern süß. In der Natur gibt es weniger Zucker als im Supermarkt. In welchen Lebensmitteln ist denn Zucker überall drinnen?
Also das wäre wahrscheinlich die Frage einfacher zu beantworten, wo Zucker nicht drinnen ist. Ja. Also es ist natürlich fast überall Zucker drin. Aber man darf den Zucker nicht eben alleine verteufeln. Der Zucker ist ja, gerade wenn man eben die WHO-Empfehlungen, die früher waren 30% Eiweiß, 40% Kohlenhydrate und 30% Fette. Das würde ich im Kindesalter nicht unbedingt so stehen lassen, da ist der Anteil der Kohlenhydrate schon 50 oder mehr Prozent. Aber der Zucker allein ist nicht irgendwie zu verteufeln. Der Zucker ist eine sinnvolle, schnelle Möglichkeit, dem Körper Energie zuzuführen, aber nicht ausschließlich. Also es werden immer die Süßigkeiten werden so verteufelt. Und es ist gegen Süßigkeiten, glaube ich, nicht unbedingt generell etwas zu sagen, wenn sie sinnvoll eingesetzt sind. Damit spreche ich einen wichtigen Punkt an, der in Richtung Konditionierung geht. Also alles, was man beispielsweise als Traueraufarbeitung mit Süßigkeiten versucht gleichzusetzen oder als besondere Geschenk bei Erfolgen, dass man sagt, ja, ich belohne dich mit einer Süßigkeit. Alle diese Dinge sind eher nicht zu empfehlen, weil sie eben zu einer Konditionierung führen. Aber Süßigkeiten eingesetzt als ein fixer normaler Bestandteil, zweimal in der Woche oder jeden Tag eine Handvoll, je nach Größe der Hand des Kindes, das ist durchaus eine Maßnahme, die man nicht verteufeln sollte. Aber nicht ausschließen, das ist der wichtige Punkt. Zucker führt ja zu einer, oder reine Glucose, nicht jeder Zucker ist ja gleich zu sehen, aber die reine Glucose führt ja zu einer massiven Ausschüttung des Insulins. Die führt wieder zu einer zwangsläufigen Unterzuckerung und dann beginnt schon der Teufelskreis. Man isst wieder Zucker, das führt zu noch mehr Insulin, das führt wieder zu einer vermehrten Unterzuckerung und schon geht der Teufelskreis dahin. Also das wäre ein Mechanismus, den es eher zu vermeiden gilt.
Und umgekehrt gefragt, Kinder sind ja evolutionsbiologisch auch auf süß gepolt. Ist es sinnvoll, Kinder ganz zuckerfrei aufwachsen zu lassen, um diesen Teufelskreislauf zu vermeiden?
Naja, eben nicht. Ja. Also ob die Kinder wirklich auf Zucker gepolt sind, kann ich sagen. Also die Muttermilch selber ist nicht unbedingt sehr süß. Ja. Jeder, der mal Muttermilch getrunken hat als Erwachsener, weiß, dass der Zuckergehalt in einer Kuhmilch wesentlich höher und die Kuhmilch insgesamt wesentlich süßer ist als jede Muttermilch. Aber der Zucker ist wichtig, gerade auch als ein wichtiger Energielieferant, auch für das Gehirn. Also süß alleine, natürlich ist es angenehm und es wird auch als angenehm wahrgenommen. Aber auch bei der Muttermilch sieht man schon, dass beispielsweise diese Konditionierung, die ich vorhin erwähnt habe, stattfindet, wenn man beispielsweise jedes Mal, wenn Kinder unruhig werden, die Muttermilch dazu missbraucht, um die Kinder ruhig zu stellen. Also es gibt sehr wohl auch überfütterte, wenn Sie so wollen, oder überernährte, mit zu viel gestillte Kinder, die aus einem falschen Verständnis heraus mit Energien und mit Muttermilch überschüttet werden, nämlich nur um sie ruhig zu stellen. Ein Baby, das weint, muss nicht immer aus Hungerursachen und Hungergründen heraus weinen, aber es wird oft falsch interpretiert und eben oft führt das dazu, dass man den Brust, wie ich immer sage, als Schnuller missbraucht. Ja? Und die Muttermilch oder die Brust sollte Energie- und Nahrungsmittellieferant sein und kein Schnuller. Nicht? Ja, Säugling heißt ja deswegen Säugling, weil er 24 Stunden am Tag saugen möchte. Das ist ja auch gut, weil der Saugtrieb befriedigt werden sollte, aber nicht unbedingt jedes Mal durch die Aufnahme von Nahrung. Also nicht durch das Anbieten von der Brust. Das ist ein wichtiger Punkt.
Und wenn es da im Säuglingsalter vielleicht schon zu einer, naja, ungünstigen Konditionierung gekommen ist, haben Sie da einen Tipp, wie man das später noch durchbrechen kann?
Genau, also das ist auch meine Erfahrung, nicht, dass adipöse Säuglinge, weil da gibt es ja auch dementsprechend schon, ich möchte nicht sagen übergewichtige Säuglinge, aber es gibt solche, die schon sehr, sehr gut ernährt sind. Ich glaube schon, dass sich da ein Zusammenhang herstellen lässt zwischen Übergewichtigkeit oder der Überernährung des Säuglings und dem nachfolgenden Lebensalter. Ich glaube schon, dass es da sehr wohl Zusammenhänge gibt, die mitunter verhaltenstherapeutisch angegangen werden sollten oder zumindest mit einer Änderung des Lebensstils. Und das ist mir ganz entscheidend, dass die Ernährungsberatung alleine ohne eine Abänderung des gesamten Lebensstils wahrscheinlich keinen wirklichen Effekt haben wird. Also es muss die Summe der Maßnahmen bei übergewichtigen oder bei drohend übergewichtig werdenden Kindern gesehen werden und dementsprechend zu einer wirklichen Veränderung des gesamten Lebensstils führen. Das ist jetzt nicht nur das Essen, das ist natürlich auch die Bewegung, das ist der Umgang mit Freizeit und. Das sind also wirklich eine Reihe an Maßnahmen zu setzen, die letztendlich dann nicht nur diese Konditionierungen helfen, besser aufzuarbeiten, sondern insgesamt dann helfen, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Kalorienverbrauch und der Zufuhr von den erforderlichen Kalorien.
Ich denke bei Lebensstiländerungen immer an die Neujahrsvorsätze. Die macht man und dann bricht man sie. Was gibt's denn? Haben Sie Tipps aus der Praxis, wie man so doch schwer umzusetzende Lebensstiländerungen im größeren Stil bei Kindern mittragen kann?
Ich glaube schon, dass ich da, so wie Sie richtig sagen, die Neujahrsmaßnahmen sind kurzzeitige, wenn überhaupt, Erfolge. Ja. Wichtig wäre eben eine gewisse Nachhaltigkeit zu erzielen. Und das kann man schon machen, indem man zum Beispiel die Kinder in einen Verein einschreibt, Turnverein, Fußballverein, Tanzverein. Also da gibt es jede Menge an Möglichkeiten, um zum Beispiel ein gewisses Mehr an Bewegungsausmaß anzubieten und zu erreichen. Gruppenweise, auch man kann die Gruppendynamik ausnützen zu diesem Berufe. Aber das, was man allein macht, ist immer schwierig. Wenn man es in der Gruppe macht, ist es besser. Also ich glaube schon, dass man die Freizeitgestaltung insgesamt nachhaltig, positiv durch das Einschreiben von Vereinen beeinflussen kann.
Und wie funktioniert das bei Ihnen in der Praxis? Wenn Sie ein Kind sehen, wo Sie sagen, na ja, da sollten wir jetzt was machen, wie geht's dann weiter? Wird mit den Eltern gesprochen? Wie kann man die zum Mitmachen bewegen?
Ja, also wie ich eingangs schon erwähnt habe, das ist natürlich eine Frage des Alters. Wenn wir sehen, dass, das ist vielleicht auch ein wichtiges Kapitel, übergewichtige Eltern mit übergewichtigen Kindern zu uns kommen, im Kindergartenalter beispielsweise, dann leiten natürlich alle Alarmglocken, dann muss man natürlich dementsprechend vorsichtig sagen, dass die Kinder eine gefährliche und für das Gesundheitsbefinden gefährliche Entwicklung einnehmen. Und die könnte man natürlich langfristig gesehen, das ist immer wichtig, dass man den Leuten sagt, das ist nichts, wo man 14 Tage jetzt Diät hält und dann ist das Kind wieder normalgewichtig. Man muss eben eine nachhaltige Veränderung, wie ich eingangs schon erwähnt habe, des Lebensstils stattfinden, damit die Kinder über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar ein ganzes Leben hindurch gewisse Fehler des Ernährungs- und Mobilitätsverhaltens erst gar nicht eingelernt bekommen. Also wir reden einmal mit den Eltern und sagen, dass das keine Sache ist, die sich kurzfristig mit Tabletten oder mit irgendwelchen sonstigen kurzen Maßnahmen behandeln lassen wird, sondern dass wir bereit sind, die Kinder auf diesem eher schwierigen Weg, weil er nachhaltig und lange dauert, zu begleiten und stellen den Eltern dafür aber alle möglichen Gesundheitsprofessionen an die Seite. Das ist wichtig. Also wir haben eine Psychologin da, die sie begleitet. Wir haben eine Ernährungsberatung da, die sie begleitet. Wir haben eine Physiotherapeutin da. Wir haben Kinderärzte da und so weiter. Also wir geben dementsprechend das Team als Hilfestellung frühzeitig den Eltern als Angebot mit und sagen, wenn ihr das wollt, und wenn ihr glaubt, dass das gescheit ist, dass die Kinder eine normale, gesunde Entwicklung nehmen wollen, dann sind wir bereit, euch da dabei zu begleiten und eben zu helfen.
Und wie reagieren die Eltern?
Ja, es ist unterschiedlich. Also manche wollen sich in die familiären Angelegenheiten nicht unbedingt gern reinreden lassen, weil ich sage dazu nur ein bekanntes Phänomen, dass etwa 70% der Eltern, die übergewichtig sind, das Übergewicht ihrer Kinder gar nicht erkennen und gar nicht als eine Krankheit wahrnehmen. So, das ist halt so, ich bin dick, der Vater ist dick, die Oma war dick und die Kinder sind halt auch dick. Ja? Wir als Kinderärzte sehen natürlich langfristig, was da stoffwechselmäßig und orthopädisch und ich weiß nicht, was alles da für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hypertonie und, dass sich da alles Dinge auftun an Möglichkeiten, dass die Kinder eben keine normale Entwicklung durchnehmen. Also wir sehen es natürlich zwangsläufig anders als die Eltern von betroffenen Kindern. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass man den Eltern eben sehr wohl versucht, einfühlsam zu erklären, dass das nicht unbedingt für die Gesundheit förderlich ist, wenn Kinder schon eben mit 4 Jahren oder mit 5 Jahren hochgradig übergewichtig sind. Aber Sie haben recht, es ist nicht einfach. Manche machen die Tür, wie man wienerisch sagt, einfach zu und sagen, halt, von dem lasse ich mir nichts sagen. Der sollte es mit dem anderen sagen. Und andere sind aber durch dieses Gespräch schon angeregt, darüber nachzudenken, ob nicht doch was Wahres dran sein könnte. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen einen Bewusstseinsbildungsprozess auslösen, weil sonst geht's nicht. Wenn einer nicht wirklich bereit ist, nachzudenken darüber und aktiv mitzutun, können wir uns als Ärzte aufhängen, aber kein Erfolg. Also es wird ohne die Eltern, zumindest bis zum 12. Lebensjahr der Kinder, ohne die Unterstützung der Eltern, weil die sind ja für die Ernährungsgewohnheiten zuständig und die müssen Einfluss nehmen, dass die Kinder, wenn sie am Wochenende Patchwork-Situation beim Ziehvater sind oder bei der Großmutter sind, dort genauso das richtige Essen präsentiert bekommen. Also ohne Mitarbeit der Eltern, auch mit der Schule, auch mit den Kindergarteneinrichtungen wird es nicht funktionieren.
Und wie ist es ab 12? Da gibt es ja schon ein bisschen Eigenverantwortung bei den Kindern auch. Gehen Sie da anders vor?
Nein, im Wesentlichen nicht ganz, außer dass man eben die Kinder ein bisschen mehr versucht einzubinden in diese Eigenverantwortung. Und da gibt es aber, so wie Sie eben sagen, auch sehr viele, die sagen, ja, von dem Doktor lasse ich mir nichts reinreden. Es ist einfach cool, wenn man 2 Liter Coca-Cola am Tag trinkt und ich weiß nicht, 4-mal Red Bull. Da werden wir auch uns natürlich die Nase anhauen, wenn wir glauben, wir sind da die guten Ärzte, die da den Finger in die Wunden legen, nicht? Aber es ist ein anderes Vorgehen als eben bei einem Kleinkind. Ist nicht einfacher, das muss ich gleich dazu sagen. Aber es zielt schon auch zum wesentlichen Punkt in Richtung Eigenverantwortung ab, nicht? Weil die Kinder sollen sehr wohl wissen, dass sie dann für den Zustand, wenn sie einen Hypertonus haben, wenn sie ein nicht gewolltes Ereignis eines Schlaganfalls, eines Herzinfarkts oder irgendeines Wirbelsäulenproblems haben, dass sie dann an diesem Event sehr wohl auch maßgeblich beteiligt sind. Das kann natürlich auch ins Gegenteil kehren. Das sehen wir auch immer wieder. Es gibt ja nicht nur übergewichtige Kinder, sondern es gibt ja auch untergewichtige, also auch das Model-Denken kann zum Guten ausgenützt werden bei übergewichtigen Kindern, kann sich aber auch natürlich ins Gegenteil kehren. Nicht? Weil die Magersucht ist natürlich genauso ein Thema, aber ein anderes als die Übergewichtigkeit.
Und haben Sie da vielleicht einen Tipp aus der Praxis, wie man mit so, naja, jungen Teenagern und Übergewichtsproblematik spricht, wie man die Kinder gut erreichen kann?
Ich glaube, man muss jeden Fall individuell sehen und man kann nicht jetzt alle über einen Kamm scheren. Und ich glaube, das Interessensgebiet und die Interessenslage bei Kindern ist auch im Sinn einer Abänderung des Lebensstils insgesamt ist eine ganz unterschiedliche. Wenn man beispielsweise Kinder oder Jugendliche fragt, was sie meinen, dass dafür ein Grund wäre, dass sie eben übergewichtig sind, wie es ihnen geht in der Klasse, ob sie überall mitmachen können, wenn es bei körperlichen Aktivitäten geht, wie es ihnen selber geht, ob sie sich irgendwie ausgegrenzt und so fühlen. Wir werden unterschiedliche Antworten gegeben. Manche sagen, ja, wahrscheinlich deswegen, weil ich den ganzen Tag beim Internet sitze und weil ich keine Bewegung mache oder weil ich sehr gern 2 Hamburger in der Stunde esse. Also es gibt unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, es wäre wichtig, dass man die Gelegenheit nützt, um mal nur die Wahrnehmung der Kinder, die, sagen wir mal, übergewichtiger sind als möglicherweise andere Klassenkameraden, dass man die mal initiiert und sagt, freut euch das auf oder ihr freut euch das nicht auf? Seht ihr das als eine Normalität an oder seht ihr schon, dass 10 Kinder normal Fußball spielen und ich kann nicht einmal 100 Meter laufen, ohne dass ich mich niedersetzen muss, weil ich keine Luft kriege? Also das sind unterschiedliche Zugänge. Und die gilt es aus meiner Sicht eben individuell herauszuarbeiten. Das Wahrnehmen seines eigenen Körpers, das Wahrnehmen eines Gesundheitsbefindens und Empfindens und dann in einer zweiten Sitzung sozusagen anzubieten, wir könnten das, wenn du das möchtest, verbessern. Nicht? Wir könnten sagen, wir machen heute einen Ist-Stand. Da werden schon sehr viele medizinische Befunde beispielsweise von uns erhoben, Ultraschall der Leber, EKG, um zu sehen, wie die Herz-Kreislauf-Veränderungen sind, Blutdruckmessungen, Blutzuckerbestimmungen, Insulinbestimmungen, also so gewisse Stoffwechselsachen sich einmal angeschaut haben, die man dann mit den Kindern bespricht und sagt, schau her, du hast also die besten Voraussetzungen, um eine Fettleber zu entwickeln und einen Bluthochdruck, einen dauerhaften und. Da kann man dann schon ein bisschen das sozusagen untermauern und eben sagen, es geht bei dir nicht mehr nur um ein kosmetisches, äußeres Erscheinungsbild, sondern sehr wohl schon um ein Krankheitsbild.
Und was sagen Sie zu Abnehmspritzen? Ist das eine Option für Kinder?
Also ich weiß nicht, ob die Zuhörerschaft Bescheid weiß, diese Abnehmspritzen sind ja eigentlich für erwachsene Typ-2-Diabetiker entwickelt worden. Das heißt, es sind also Patienten, die nicht insulinpflichtigen Zucker entwickelt haben, um das wenig vorhandene Insulin bei den Typ-2-Diabetikern ein bisschen effektiver machen zu lassen. Dafür sind diese Spritzen eigentlich entwickelt worden. Weil Sie das ansprechen, ist es ein guter Beweis dafür, dass zum Beispiel eine Abnehmspritze auch bei den Erwachsenen übrigens ohne eine Abänderung des Lebensstils aus meiner Sicht gegen angezeigt ist. Also das bringt überhaupt nichts, ist aber natürlich für jeden Erwachsenen, wahrscheinlich auch für jedes Kind und für jeden Jugendlichen eine willkommene Möglichkeit, um nur ja nicht diesen Lebensstil abzuändern, weil ich kann jetzt gleichzeitig essen und trinken, was ich will und spritze mir zusätzlich eine Abnehmspritze. Also das ist genau kontraproduktiv und das ist sicher nicht, glaube ich, gewünscht und das kann nicht im Sinne der Kinder sein. Sie wissen, dass es Abnehmspritzen gibt, leider eben auch schon ab dem 12. Lebensjahr jetzt in den letzten Entwicklungen aus den Vereinigten Staaten sogar eine ab dem 6. Lebensjahr. Also ich glaube, dass das eine gerade im Sinne von Langzeitnebenwirkungen und von fehlenden Langzeitstudien aus der Sicht der Kinder nicht gewünschte Entwicklung sein kann. Ich glaube, es wäre wichtig, primär zurück zur Natur herzugehen und zu sagen, am besten ein Übergewicht erst gar nicht heranwachsen zu lassen, es frühzeitig wahrnehmen, es zu verhindern durch vorsorgemedizinische Maßnahmen, dann braucht man keine Abnehmspritze. Aber es ist eine, wenn Sie so wollen, eine Entwicklung der Wohlstandsgesellschaft zu sagen, ja, ich möchte nichts an Genüssen vermissen, ich möchte nichts an Einschränkungen erleben, ich esse und trinke, was ich möchte und spritze mir zusätzlich eine sehr teure Abnehmspritze und damit bin ich gesund. Also das kann wahrscheinlich nicht die Zukunft sein und schon gar nicht die Zukunft der Kinder.
Mhm. Wenn ich das richtig heraushöre, dann sagen Sie, dass dieses Übergewicht in jungen Jahren inzwischen auch ein gesellschaftliches Problem ist. Und haben Sie da eine Idee oder eine Vorstellung, wie man als Gesellschaft darauf reagieren könnte, sollte?
Also ich glaube, Sie wissen, wir sprechen ja von der Kinderversorgung, Primärversorgung. Wir sind ja eine Primärversorgungseinrichtung der ersten Stunde. Wir sind ja die Väter der Primärversorgung. Und ich habe immer gesagt, Primärversorgung beinhaltet ein großes Potenzial an Vorsorgung. Also das heißt, die zahlreichen Patienten, die zu uns kommen und Risikofaktoren aufweisen, könnte man natürlich und sollte man nützen, auch gesellschaftspolitisch, um vermehrt vorsorgemedizinisch tätig zu werden. 97%, um nur eine Zahl zu nennen, der Ausgaben im Gesundheitssegment werden immer noch für die Behandlung von Erkrankungen und nur 2-3% in die Vorsorge von Erkrankungen investiert. Also wenn man gesellschaftspolitisch sagt, auch aus wirtschaftsökonomischen Gründen heraus, es wäre eigentlich sinnvoll, es erst gar nicht zum Auftreten von Erkrankungen kommen zu lassen, dann muss man natürlich vorsorgemedizinisch sehr viel in die Gesundheit und in den Gesundheitserhalt investieren und dort natürlich bei der Gruppe, die möglicherweise noch nicht erkrankt ist und das sind einfach die Kinder. Und darum, glaube ich, sollte man gesellschaftspolitisch diese gesamtvorsorgemedizinischen Maßnahmen dramatisch erhöhen, dann wird auch die Übergewichtigkeit im Kindesalter hoffentlich rückläufig sein.
Ja, und als letzte Frage, neben der von Ihnen angesprochenen Prävention, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
Ich glaube, insgesamt gehört, weil Sie die Gesellschaftspolitik angesprochen haben, der Stellenwert der Kinder mehr in den Mittelpunkt gerückt. Also ich glaube, alles, was sich um Kinder dreht, auch von den Professionen her, ob das die Kindergartenpädagogin, der Volksschullehrer, der Hauptschullehrer, der Kinderarzt, also alle diese Professionen, die sich um Kinder als einen zentralen Stellenwert einer gut aufgestellten Gesellschaft dreht, die müssten nicht nur entsprechend wertgeschätzt werden und aufgewertet werden, sondern da sehe ich die Zukunft einer gesunden Gesellschaft. Man muss mehr den Stellenwert der Kinder in den Mittelpunkt einer Gesellschaft rücken und alles dafür tun, dass wir dementsprechend gesunde Kinder pro futuro, wenn man so möchte, eben in unserer Gesellschaft haben. Ich weiß nicht, ob Sie den letzten Eurostat aus dem Jahr 2020 in Erinnerung haben. Da steht Österreich mit der größten Ärztedichte und mit den höchsten Gesundheitsausgaben nicht so gut da, weil wir im Vergleich zum europäischen Schnitt etwa um 12,5 Jahre weniger lang in Gesundheit leben als der Rest der europäischen Bevölkerung. Und da, glaube ich, sind wir schon alle, nicht nur als Kinderärzte, aufgefordert und eingeladen zu sagen, da sollte man eigentlich mehr in diese Zukunft investieren und schauen, dass man die Gesundheit, die wir möglicherweise angeboren bekommen haben, auch zusätzlich erhalten können.
Herr Dr. Hovanec, herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Sehr gerne. Ich hoffe, dass wir einiges damit vielleicht in Bewegung und eben auch im Hinblick auf diese Bewusstseinsbildung erarbeiten haben können.
Das war der Hörgang. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns doch, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie die Folge weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.